Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Und mit brandneuer Ware, zum Beispiel in Form von Jan Martells neuem Roman, aber auch großen Klassikern.
Ja, wir haben Rilke, wir haben, also Rio Reiser kann man, glaube ich, auch durchaus als Klassiker.
Genau. Spannung?
Spannung, dann Dystopien, ja. Böser Humor.
Philosophie.
Also alles dabei, oder?
Tiere haben wir auch, wo hier gerade in den Verkehrsmeldungen von Tieren die Rede war. In dem neuen Roman von Jan Martell geht es im ganz großen Stil um Schimpansen. Das werden wir uns gleich genau aufdröseln lassen. Und gute Musik gibt's natürlich
selbstverständlich
auch.
Selbstverständlich, gute Unterhaltung mit guter Musik und guten Büchern.
Herzlich willkommen.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Lissabon im Jahr 1904. Innerhalb kürzester Zeit muss ein junger, sensibler Mann gleich 3 Schicksalsschläge hinnehmen. Erst stirbt sein kleiner Sohn, dann seine Geliebte und schließlich auch noch sein Vater. Der feinsinnige junge Mann reagiert auf seine Weise. Er läuft nur noch rückwärts und hat doch ein Ziel. Er will in den Norden des Landes, in die hohen Berge, denn dort soll es einen magischen Schatz geben, der alles verändert. Dieser Roadtrip ist eine von 3 Episoden in Jan Martells neuem Roman. 15 Jahre nach seinem Bestseller Schiffbruch mit Tiger hat der kanadische Schriftsteller einen neuen, fantastisch abenteuerlichen Schmöker geschrieben. Über Jan Martells Die hohen Berge Portugals sprechen wir jetzt mit seinem deutschen Verleger. Hans-Jürgen Balmes ist Programmleiter für die internationale Literatur bei Fischer und jetzt live bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Hallo Herr Balmes,
guten
schön,
Abend.
Dass Sie dabei sind. Hallo.
Hi, guten Abend.
Ähnlich wie ein Schiffbruch mit Tiger haben wir es diesmal wieder mit diesem ja fast philosophischen, tragikomischen Ton zu tun. Was macht für Sie diesen spezifischen Jan Martell-Ton aus?
Er ist einerseits die Komik, mit der er seine Figuren schildert, also zum Beispiel der Mann, der rückwärts geht, das ist ja reinster Buster Keaton, dachte ich zu Beginn. Doch dann laden sich die Figuren auf mit einer eigenen Geschichte und mit einer Biografie, die sie dann fast zu tragischen Figuren machen lässt. Und das, was wir bei Buster Keaton auch haben, dass er einerseits vor 1000 Bräuten davonläuft und dann nachher einer Zeiger einer Kirchturmuhr hängt. Genau das machen seine Figuren aus, dieses Ausgesetztsein, aber dann trotzdem immer wieder die lustigen, wahnsinnig grotesken Versuche, aus dieser Situation herauszukommen.
Also die Tragik, die ganz nah auch beim Lachen liegt. Nun sind es, Sie haben es ja schon erwähnt, sehr große Themen, die Martell hier verhandelt. Also es geht um den Umgang mit großen Verlusten, um die Frage nach Gott. Die Grundfarbe ist schon sehr viel düsterer als bei Schiffbruch mit Tiger, oder nicht?
Ja, aber bei Schiffbruch mit Tiger ging es ja auch eigentlich um etwas Unmögliches und dieses Unmögliche plausibel werden zu lassen, vor allem für den Leser. Also dass man dem Buch das abnimmt, dass es möglich ist, mit dem bengalischen Tiger auf dem Rettungsboot klarzukommen und das bis man die Küste von Mexiko erreicht über den gesamten Pazifik.
Jan Martell macht seinen Lesern ja aber nicht unbedingt leicht, mit seinen Figuren zu sympathisieren. Also dieser junge Tomasz aus der ersten Episode, der ist ja schon wirklich fast zu schräg. Also zum Beispiel mit dieser Manie, ständig rückwärts laufen zu müssen. Also auch die Hauptfigur in diesem zweiten Teil, dieser Pathologe Eusebius, das ist kein echter Sympathieträger. Also wie ging es Ihnen? Hat Sie das beim Lesen vielleicht gestört?
Ich hatte ja die Möglichkeit, quasi in den letzten 5 Jahren ständig bei dem Buch zu sein. Mhm. Ungefähr jedes Jahr kam eine neue Fassung.
Ach.
Und man konnte sehen, wie er die Figuren gedreht hat. Und mir kam es so ein bisschen vor, wie wenn man eine Landkarte malt. Man hat zuerst malt man Afrika und dann geht man immer näher ran und zeichnet immer mehr ein. Und man zeichnet nachher viel mehr ein, als das jeder Leser nachvollziehen wird, dann hat das zum Teil wieder weggewischt. Mhm. Aber dadurch entsteht dann so eine Dichte in der Landkarte, die an die Figur nachher so ein bisschen halbnah erscheinen ließ, im Gegensatz eben zu den Tieren.
Mhm. Nun ist ja, also vielleicht spiegelt sich das ja da auch wieder, also was Sie gerade erwähnt haben. Er ist ja auch einer, der schon unglaublich viel rumgekommen ist in seinem Leben. Also er ist Kanadier, aber in Spanien geboren, war lange in Costa Rica, in Frankreich, in Mexiko, ist also unglaublich viel gereist. Das merkt man seinen Roman auch an, oder? Besonders auch diesem?
Ja, also die Idee für einen Roman in Portugal bekam er wirklich also ganz früh schon einmal als Kind, noch als Student zu den Eltern, die waren damals bei der Botschaft in Madrid, durch die Iberische Insel getrennt ist. Und fand diese wahnsinnige Landschaft und kam dann später wohl wahrscheinlich irgendwann darauf, dass das Wollnashorn, das ausgestorbene, urzeitliche, auch das iberische Nashorn genannt wird. Und irgendwann, vor 5-6 Jahren, erzählte er schon, ja, er hätte da so eine Idee mit dem Schimpansen, mit einem Nashorn in Portugal. Aber diese kleine Geschichte, wie die sich dann ausgebaut hat, in diesen drei verschiedenen Teilen, die Sie eben erwähnt haben, das war die Arbeit von wirklich 5 Jahren strenger Konzentration.
Jetzt gliedert sich eben der Roman in diese drei Teile und es geht eigentlich immer sehr um Gott. Also der erste Teil, der handelt vom Zweifel und auch von der Abwesenheit Gottes. Der dritte, würde ich sagen, von seiner Anwesenheit. Und dieser zweite Teil, der liegt irgendwo dazwischen. Würden Sie denn sagen, dass Jan Martell ein gläubiger Mensch ist?
Also er selber sagt eigentlich nicht. Was ihn aber daran interessiert, ist quasi das Erbe der Religion. Also das, was können uns Religionen heute geben? Also ein Gefühl von Geborgenheit, ein Gefühl aber auch von Zugehörigkeit zu einer Schöpfung, die größer ist als uns. Und dieser Sache will er nachgehen, ohne jetzt unbedingt einen personalen Gott in den Himmel zu setzen.
Sie haben schon die Tiere erwähnt, also bei Schiffbruch mit Tiger war es eben besagter Tiger, der eine große Rolle spielte. Hier geht es um Schimpansen. Diese Beschäftigung mit Tieren ist ja eigentlich nicht so häufig in der Literatur. Haben Sie eine Theorie, warum er das macht?
Also ich glaube, eine Sache, die ihr so an den Tieren schätzt, ist einerseits, sie sind ja sehr große, also auch bei ihrer Gewalttätigkeit wie der Tiger, sind ja sehr große Sympathieträger, mit denen sich die Menschen irgendwie sehr stark beschäftigen, aber trotzdem kann man nicht in sie hineinschauen. Also er sagt immer, dadurch hat er eine Figur im Text, die kann machen, was sie will. Der Leser wird sich nie fragen, warum geht er jetzt rechts oder warum geht er links, weil wir fragen den Hund nicht, warum er links oder rechts geht. Wir gehen davon aus, dass er seine Gründe hat und die können wir nicht einsehen.
Hans-Jürgen Balmes ist Programmleiter für die internationale Literatur bei Fischer und genau dort ist Jan Martells neuer Roman Die hohen Berge Portugals erschienen. Ins Deutsche übersetzt hat den Roman Manfred Allier. Das Buch hat 416 Seiten, kostet knapp 23 Euro. Es gibt auch eine ausgesprochen schöne Hörbuchfassung, 9 CDs bei Argon erschienen und von Stefan Schad eingesprochen zu haben für 29 bzw. knapp 30 Euro. Herr Balmes, ganz herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Abend.
Ja, wiederhören.
Ihnen auch.
Tschüss, danke. Ciao. Tschüss.
Martin Heinz ist Mitte 40 und lebt mit Frau und 2 Kindern in einer kleinen österreichischen Stadt, bis er eines Tages einen schlimmen Autounfall hat. Eigentlich hätte ihn die Leitschiene, die sich in seinen Körper bohrt, töten müssen. Doch Martin Heinz lebt weiter. Schuld ist ein Supervirus, das gerade im Begriff ist, sich auf der Welt zu verbreiten und das dafür sorgt, dass man nicht sterben kann. Ein Menschheitstraum, der plötzlich zum Fluch wird. Und ein Mann, der sich auf die Suche nach dem Tod begibt. Der Tote, der nicht sterben konnte, heißt der Roman des Österreichers Hermann Knapp. Marion Brasch hat ihn gelesen.
Marion, du siehst mich verblüfft mit Tendenz
zum Angewidertsein.
Okay. Ja, ich wusste ehrlich gesagt wirklich nicht, dass du dich neuerdings für Zombie-Literatur interessierst.
Ja, ich auch nicht. Und ich habe mir das Buch auch erstmal nur genauer angeschaut, weil auf dem Umschlag eben kein Zombie ist, sondern ein äußerlich zunächst erstmal unversehrt wirkender Mann. Und genau das ist es auch. Also das ist die Geschichte, die hier erzählt wird. Das hat überhaupt nichts mit Zombie-Geschichten zu tun, wie wir sie kennen, so à la Walking Dead oder so. Das ist was ganz anderes.
Inwiefern? Also es ist offenbar ein Toter, der nicht sterben kann, so auch?
Ja, korrekt. Das ist Martin Heinz. Du hast den Titel gut gelernt. der ist so Anfang Mitte 40, ist verheiratet, Vater 2 Kinder, lebt in so einem österreichischen Kaff und arbeitet im mittleren Management eines großen Konzerns. Also so ein richtiger Durchschnittstyp eigentlich. Und der hat eines Tages eben, wie wir gerade gehört haben, einen schweren Autounfall, bei dem er, wie wir auch gehört haben, so schwer verletzt wird, dass er eigentlich hätte sterben müssen. Aber er stirbt eben nicht, obwohl diese Leitplanke seinen Körper durchstößt und sämtliche innere Organe zerstört, bleibt er am Leben. Er wird dann ins Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte völlig perplex sind, weil sie natürlich nicht wissen, womit sie es hier zu tun haben. Und nachdem sie so eine Weile rumgerätselt haben, stopfen sie ihm die Organe wieder so zurück in den Bauch, tackern den zu. Also dieser schwarze österreichische Humor. Okay. Also notdürftig wieder zusammen und schicken ihn nach Hause.
Wo er es dann wahrscheinlich mit seiner Familie ja zu tun bekommt, beziehungsweise die mit ihm. Was sagen die dazu? Wie reagieren die?
Naja, die sind natürlich genauso fassungslos. Also einerseits scheint Martin Heinz ja immer noch derselbe zu sein. Andererseits ist er ja eigentlich tot. Was übrigens mit der für Tote üblichen Bedürfnislosigkeit einhergeht. Also er hat weder Hunger noch Durst, muss auch nicht mehr schlafen. Seine Frau begegnet ihm zunächst mit Mitgefühl, versucht sich in seine Lage hineinzuversetzen, was schlechterdings nicht möglich ist. Aber das ändert sich im Laufe der Zeit auch. Und für seine halbwüchsigen Kinder ist er ein Freak, ein Monster. Sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dann passiert natürlich das, was eigentlich passieren muss. Die Öffentlichkeit bekommt Wind von der Geschichte, die Presse steht vor der Tür. Und dass es dann noch weitere Fälle von Leuten gibt, die nicht sterben können, wird ziemlich schnell klar, dass es sich um eine Seuche handelt.
Ein Supervirus. Ja, das haben wir gerade gehört. Aber was genau hat es mit diesem Virus auf sich? Was ist das?
Ja, also dieses Virus ist eine Mutation aus Schweinegrippevirus, aus Vogelvirus und aus dem bis dahin noch völlig unbekannten, ominösen Kakerlakenvirus. Aber während schlimme Virenmutationen ja im schlimmsten Fall dann zum Tode führen, bewirkt diese eben das Gegenteil. Also Menschen werden unsterblich, buchstäblich. Das Virus bekommt dann auch den Namen Ambrosia-Virus, nach der Speise der griechischen Götter, also die den griechischen Göttern Unsterblichkeit verliehen hat. Und die Menschen, die nicht sterben können, die nennt man dann Ambrosianer. Und das Virus bricht auch nur aus bei Leuten, die gewaltsam aus dem Leben scheiden. Durch Unfälle, Flugzeugunglücke, Kriege, Terror. Und weil es daran ja nicht mangelt, sind es in kurzer Zeit sehr viele Menschen, die von dieser seltsamen Krankheit befallen werden. Und nach ein paar Jahren hat die Seuche so sehr um sich gegriffen, dass man sie nicht mehr mit Quarantäne eindämmen kann, sondern ganze Reservate gründet für diese untoten Zeitgenossen.
Das hört sich jetzt aber dennoch nach so einem Szenario an, das man ja so aus diversen dystopischen Romanen schon kennt. Was macht das Ganze für dich so interessant, bis auf diesen eben, das haben wir schon gehört, diesen typischen österreichischen Humor, der ja offenbar eine Rolle spielt?
Naja, also interessant ist, dass Hermann Knapp die Dinge einfach umkehrt, ne? Also diese Dystopien. Er bedient sich der Mittel des dystopischen Romans oder des Katastrophenfilms, um eine ganz andere, eine eigene bizarre Geschichte und überaus komische Geschichte eben über Menschen zu erzählen. Dieser Martin Heinz reflektiert natürlich ständig darüber, was es überhaupt bedeutet, am Leben zu sein. Er sehnt sich ja von der ersten Sekunde seines Unfalls nach dem Tod, was ja auch schon bizarr ist. Und als er dann von der Welt zum Aussätzigen erklärt wird, sagt er, ich bin doch immer noch ich. Ich denke, ich fühle, ich habe all meine Erinnerungen und ich habe noch immer meine Seele. Aber dann bekommt er vom Bundeskanzler, der übrigens den lustigen Namen Siegfried Feierabend trägt, den Auftrag, den Tod zu suchen, damit er diesem Grauen dann ein Ende macht. Denn das hat ja auch politische Folgen. Also wer soll die Renten für diese ganzen Untoten zahlen? Es droht Überbevölkerung und der Kanzler sagt, ich sage Ihnen, meine Herren, die Flüchtlingskrise damals, als der Krieg in Syrien und Afghanistan tobte, wäre gegen das, was da auf uns zukäme, ein Kinkerlitzchen. Denn wenn wir viele unserer Bürger schon die Asylbewerber als fremd und bedrohlich empfanden, wie viel mehr Ängste würden die Unlebendigen wecken? Also Knapp stellt dann eben sehr ernste hypothetische Fragen. Das ist die eine eben sehr ernste Ebene. Und dann gibt es aber eben diese komische und absurde Ebene, so Wendungen, dass man immer wieder glaubt, man befände sich in Monty Python-Filmen. Dieser Martin Heinz begibt sich dann tatsächlich auf die Suche nach dem Tod. Er trifft dann auf dem Weg dorthin, zum Beispiel in New York, auf eine Selbsthilfegruppe für Profikiller, die plötzlich arbeitslos sind. Das ist schon sehr lustig, genauso wie die Geschichte einerseits ernst und andererseits völlig grotesk ist sie eben auch geschrieben. Also düster und dann im nächsten Moment wieder unterhaltsam und sehr, sehr witzig.
Würdest du denn verraten, ob der Martin Heinz dann schlussendlich den Tod doch findet? Also geht die Sache so gesehen gut aus?
Also er findet den Tod nicht, um das mal jetzt so in diesem prosaischen Sinne zu sagen, aber er trifft ihn und hat auch eine sehr anregende Unterhaltung mit dem Kollegen. Und ob die Suche gut, ob die Sache gut ausgeht, die Frage kann man eindeutig mit Jein beantworten.
Der Tote, der nicht sterben konnte, von Hermann Knapp, ist erschienen im Verlag Wortreich. Das Buch hat 272 Seiten und kostet 19,90 Euro.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke, das ist eins dieser Bücher, die man angeblich gelesen haben muss und die vor allem wahrscheinlich für westlich sozialisierte Menschen auch Schulstoff waren, die da durchgekaut wurden. Im Osten, glaube ich, nicht.
Ja, definitiv, also ja. Absolut.
Bei uns eher nicht so. Die Geschichte von diesem jungen dänischen Adligen Malte, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts als verkrachter Dichter in Paris durchschlägt, ist jetzt als aufwendiges Hörspiel erschienen. Gesa, du hast dir das angehört und... Muss man das wirklich lesen bzw. hören?
Ja, muss man, leider. Okay. Also das ist echt so ein starker Text. Und dieses Hörspiel hat diesen ohnehin schon wirklich großartigen Text dann nochmal ganz schick gekürzt und gerafft, sodass du hier wirklich diesen Schlüsseltext der Moderne wie so ein Konzentrat auf die Ohren bekommst. Das ist schon richtig gut.
Also uns wurde das nicht so eingeimpft, ich habe es aber trotzdem irgendwie dann doch mal in die Hände gekriegt und erinnere mich, dass das so eher so Tagebuchaufzeichnungen waren, oder? So
genau.
Als Roman, oder?
Ja, es war eigentlich das schon die erste Sensation, dass Rainer Maria Rilke vollkommen auf diesen einen Handlungsstrang und auf den einen klassischen Erzähler verzichtet. Stattdessen ist das hier wirklich so eine wilde Sammlung von Aufzeichnungen, Erinnerungen und eben Gedanken eines sehr, sehr dünnhäutigen jungen Mannes, der neu nach Paris kommt, sich von dieser Stadt vollkommen gefangen nehmen lässt und dann unter anderem zu hören in dieser berühmt gewordenen Szene, in der die Stadt wirklich buchstäblich in sein Schlafzimmer einfällt.
Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter. Ich höre ihre großen Scherben lachen. Die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite. Innen im Hause. Jemand steigt die Treppe, kommt unaufhörlich, ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt: Ah, tais-toi, je ne veux plus. Je ne veux plus.
Also genau diese Figur, die macht den Roman aus, dieser suchende, überforderte Mensch, der sich so im Schreiben sucht, der seine Ängste, sein Irritiertsein, aber auch sein ständiges Scheitern als Schriftsteller zum Thema macht. Und auch das finde ich mit grandioser Sprachgewalt.
Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle. Die hat man früh genug. Es sind Erfahrungen.
Man muss viele Städte sehen, Menschen und Dinge, Tiere kennen, fühlen, wie die Vögel fliegen. Man muss zurückdenken können.
An Kindheitstage, an Kinderkrankheiten.
Man muss Erinnerungen haben an viele Liebesnächte, an Schreie von Kreißenden.
Aber auch bei Sterbenden muss man gewesen sein. Und es genügt auch noch nicht, dass man Erinnerungen hat.
Man muss sie vergessen können, wenn es viele sind. Und man muss die große Geduld haben, zu warten, dass sie wiederkommen.
Denn die Erinnerungen selbst sind es noch nicht.
Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick und Gebärde, namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst, erst dann kann es geschehen, dass in einer sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht in ihrer Mitte. Und aus ihnen ausgeht.
Das ist schon sehr, sehr ergreifend irgendwie. Nun gibt es ja keine Handlung im klassischen Sinne. Das sind ja so Impressionen und Aufzeichnungen. Das heißt, es gibt auch kein richtiges Ende, oder?
Genau, also es bleibt völlig offen. Auch das war für die Zeit total ungewöhnlich. Diese ganze, auch von mir aus literaturwissenschaftliche Geschichte, die wird sehr, sehr schön und ausführlich auch nochmal in diesem Booklet zur CD aufgedröselt. Zum Beispiel, dass der Roman ja wirklich 1910, also 3 Jahre vor Marcel Prousts Suche nach der verlorenen Zeit und sogar 12 Jahre vor James Joyce Ulysses erschien. Also da war Rilke tatsächlich einer der ersten, der so radikal über dieses unbehauste moderne Ich schrieb. das wirklich nach Einstein, Nietzsche und Freud an so gar nichts mehr glauben konnte. Dieser Malte Lauritz Brigge, der hofft jetzt also in der Kunst und im Schreiben den letzten großen Sinn zu finden und löst sich aber in dieser Suche immer mehr auf und ja, faktisch verschwindet er am Ende geradezu.
Also so ja, eigentlich wirklich alter Ego. Nun soll ja Rilke nach dem Buch auch richtig fertig gewesen sein. Der konnte doch auch jahrelang nicht schreiben.
Ja, ich glaube tatsächlich 15 Jahre lang. Er hat auch selbst ausdrücklich sensible junge Menschen davor gewarnt, seinen Malte zu lesen und sich zu sehr mit ihm zu identifizieren. Und tatsächlich, der Text hat also bis heute selbst für abgebrühte Socken wie dich und mich, finde ich, also eine enorme Wucht.
Ja, absolut. Und wir haben ja auch schon ein bisschen reingehört. Also diese Hörspielbearbeitung ist ja auch sehr, sehr kunstvoll. Wie hat dir das gefallen?
Ja, tipptopp. Also Jens Harzer übernimmt die Rolle des Malte Lauritz Brigge. Und das ist wirklich einerseits so ein deprimierter Suchender, der aber auch an anderer Stelle immer wieder geradezu naiv, immer wieder Hoffnung wittert. Ganz toll fand ich auch diese Geräuschkulisse und die musikalische Untermalung vom Kammerflimmer-Kollektiv. Das ist eine, ich glaube, Karlsruher Band, die wirklich Elektronik, Noise, Jazz, aber moderne Elemente, also klassischer Musik eben auch mischt. Also ich finde, ein toller Verstärker für diesen Text. Ich fand, es macht riesengroßen Spaß, diesem Klassiker auf diese Weise nochmal wieder zu begegnen.
Du hast uns auf den Geschmack gebracht. Die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke ist im Hörbuchverlag erschienen. Die zwei CDs haben eine Laufzeit von 2 Stunden und 35 Minuten und kosten knapp 17 Euro. Halte ich an deiner Liebe fest. Das ist so einer der schönsten Songs von Tonsteine Scherben. Und es ist auch der Titel des am Freitag erschienenen Buches über Rio Reiser, der Band ja als Sänger vorstand, bis er 86 seine Solokarriere begann. Geschrieben hat das Buch sein Bruder, Gerd Möbius. Und für uns gelesen hat es Thorsten Hempelt. Tag, Thorsten.
Hallo.
Hallo. Am 20. August sind es genau 20 Jahre, dass Rio Reiser gestorben ist. Seitdem sind einige Bücher über ihn und auch über die Scherben erschienen. Was würdest du sagen? Also worin unterscheidet sich dieses Buch von den anderen? Was macht dieses Buch so besonders?
Das stimmt in der Tat. Also Rio Reisers wilder Werdegang ist aus vielen verschiedenen Perspektiven erzählt worden. Von Journalisten, Musikjournalisten, von Mitmusikern und Wegbegleitern. Und 1994 im Buch König von Deutschland auch von ihm selbst, eingeleitet von einer der schönsten Einleitungen, die ich bis jetzt in Memoiren gelesen habe übrigens. Da steht, voriges Jahr wurde ich vor die Frage gestellt, ob ich nicht eine Autobiografie schreiben wolle. Und ich verbrachte eine schlaflose Nacht mit Überlegungen, wessen Autobiografie ich schreiben soll. Ich entschied mich für meine eigene. Ja, ich wollte meine Lebensgeschichte erzählen. Und die endete ja leider bekanntlich recht bald danach, 1996, mit seinem Tod. Und in seinem eigenen Buch damals hört Rio Reiser noch viel früher mit dem Erzählen auf, lange vor der damaligen Gegenwart. Ja, und diese Lücke
schließt dann offenbar jetzt dieses Buch so, ne?
Ja, also, genau.
Also, die erzählt die Zeit seit dem Tod, also, beziehungsweise seit dieser Geschichte.
Ich glaube, mit dem Umzug nach Friesenhagen, also diese Landflucht aus Berlin, sind ja irgendwie auf diesen Bauernhof gezogen, Tonsteine Scherben, teilweise. Ja, und zum Teil wird das hier auch fortgesetzt. Es gibt allerdings ein paar Dinge an dem Buch, die etwas schwierig sind. Eins davon gibt Möbius gleich am Anfang sozusagen selber zu und schreibt, es fällt mir schwer, die Geschichte geradlinig zu erzählen. Das Leben sei schließlich auch nicht geradeaus, weswegen er seinerseits gar nicht erst versucht habe, sich bei dessen Nacherzählung an einen festen Plan zu halten. Das macht es mitunter nicht gerade leicht zu folgen, zumal auch sehr viele Menschen teils kurz auftauchen, wie zum Beispiel Helmut Lehnert, teils länger mitmischen.
Ja, ehemaliger Radio 1-Chef, für alle, die es nicht wissen. Ja.
Genau, und dann Otto Schily als gerissener Anwalt und so. Und das, teilweise kommen die auch länger vor, es ist aber, wie gesagt, ein bisschen schwer, dem zu folgen. Passt aber dann in der Gesamtwirkung. Andererseits auch, wie wahrscheinlich beabsichtigt, ganz gut zu dem unkonventionellen Lebenslauf des Menschen, um den es geht oder gehen sollte. Das ist ein bisschen das zweite Problem, denn an so manchen Stellen hat man fast eher das Gefühl, die Autobiografie von Gerd Möbius selbst zu lesen, im besten Falle die der Familie Möbius. Und daran hat mich dann wiederum etwas gewundert, dass eine ganze Menge der beschriebenen Anekdoten, also Erlebnisse und Momente aus Kindheit und Jugend, ganz ähnlich eigentlich schon in Rios eigenem Buch erzählt worden waren. Und dann wiederum, ihr merkt, meine Antwort steht im Buch in Sachen Schlänglichkeit wenig nach, wird durch diesen zusätzlichen Blick auf die Dinge, auf den innerfamiliären Blick, das Gesamtbild natürlich noch einen Tick detaillierter. Immerhin lesen wir halt von jemandem, der die Entwicklung des Ralf Möbius zu Rio Reiser ab dessen Geburt und inklusive der Stationen David Volksmund und Rio de Galaxis, das sind zwei seiner frühen Künstlernamen als Theaterkomponist und Beatmusiker, der das über viele glückliche und unglückliche Fügungen miterlebt hat.
Ja. Wie erzählt denn Gerd Möbius über seinen Bruder? Also idealisiert er ihn, zeigt er seine Schwächen? Also da besteht ja, glaube ich, auch eine Gefahr, ne? Also wenn man so nah an jemandem dran war, da vielleicht auch Dinge zu verklären und erzählt ja vor allem Dinge, die man nicht wusste.
Ja, das ist interessant. Also im Vorwort steht halt gleich schon drin, dass Gerd Möbius seinen großen Bruder Peter und den kleinen Bruder Rido beide sehr bewundert hat und irgendwie sich gefragt hat, wo er da selber abbleibt, talentemäßig. Da kommt also schon viel Bewunderung durch, aber das ist ja auch verständlich, sowohl eben wegen dieser familiären Verbundenheit, als aber natürlich auch wegen der Bedeutung, die das Werk von Rio Reiser solo oder mit Tonsteine Scherbennummer hat. Aber auch die Verletzlichkeit und Unsicherheit von Rio werden nicht verschwiegen, also spielen sogar gewissermaßen eine Hauptrolle in dem Buch. Bei allem, was gut läuft, funktioniert oder sogar zum Erfolg wirkt, schwingt immer der Zweifel mit am Selbst oder am großen Ganzen. Oft auch so ein Gefühl des Nichtverstanden und Nichtgeschätztwerdens. Und besonders, und das ist wohl das eigentliche Herzstück des Buches, in den Auszügen aus Rios Tagebüchern. Gerd Möbius, so steht es auf dem Umschlag, baute das Rio Reiser-Archiv auf und verwaltet gemeinsam mit dem ältesten Bruder den Nachlass. Und nachdem er sich einige Jahrzehnte nicht getraut hat, die Tagebücher von Rio zu lesen, hat er nun zum einen Passagen daraus in seinen eigenen Text eingewoben und zum anderen längere Auszüge aus den Jahren 72 bis 74 zum Mittelteil des Buches gemacht. Die sind dann weitestgehend unkommentiert, sprunghaft und mit ihren Bezügen auf aktuelle Ereignisse im Kleinen und Großen auch und eben auch wieder vielen auftauchenden verschiedenen Namen ist ihnen auch nicht so ganz leicht zu folgen. Aber diese vielen Na-Ja's und abgebrochenen Sätze und Widersprüche in diesen Tagebüchern, Tagebuchauszügen, die zeichnen doch ein Bild oder besser erlauben doch eine spürbare Ahnung von einem begabten, besonderen Menschen zwischen Hoffnung und Liebeskummer, zwischen Selbstfindung und Selbstmordgedanken, Egoismus und Menschenliebe und das, wie gesagt, eingebettet in die Erzählung, in den Erzähltext von Gerd Möbius und ergänzt oder kontrastiert durch einen kurzen, liebevollen, aber ungeschönten Erinnerungstext, den Rios langjähriger Freund Mischa Schöneberg zu seinem 60. Geburtstag geschrieben hat.
Du sprichst von diesen vielen Na-Ja's, von diesem Sprunghaften, von diesen vielen Widersprüchen. Das passt eigentlich ja doch ganz gut auch zu diesem öffentlichen Bild, was wir alle von Rio Reiser so hatten. Also einerseits eben der wilde Anarcho-Poet, unbestechlich, unabhängig, mit seinen Hausbesetzerhymnen in den 80er Jahren. Und dann 86 auf einmal der König von Deutschland. Ich erinnere mich auch noch, das war ja wie Verrat, ne? Also auf einmal in der ZDF-Hitparade und bei großer Plattenfirma unter Vertrag. Wie wird in dem Buch mit diesem ja vermeintlichen Bruch in der Biografie umgegangen?
Ja, das ist eine sehr starke Außenwahrnehmung anscheinend. Also eher am Rande wird damit umgegangen, zumal diese Anfeindung wegen vermeintlichen Ausverkaufs im Großen und Ganzen auch überhaupt nicht so was Neues zu sein schien, weil schon Tonsteine Scherben, die ja wirklich sehr DIY waren, also viele ihrer Platten selbst in den 70ern selbst veröffentlicht haben und ständig Benefits-Konzerte und Solidaritätssongs gespielt haben, die mussten sich auch vor dem Wechsel zur Industrie gegen Ende ständig rechtfertigen, wenn sie mal nicht offensichtlich politisch oder sein oder einfach mal was von dem Geld sehen wollten, das ihre Arbeit generiert hatte. Zu diesem Widerspruch aus persönlicher Motivation und öffentlicher Wahrnehmung gibt es Video- und Tondokumente und die Hintergründe werden auch in den Tagebuchauszügen und Gesprächserinnerungen, die im Buch vorkommen, ganz gut verdeutlicht. Da ist zum einen der 12-jährige Rio, der die guten Botschaften der Bibel einleuchtend findet, einleuchtender als das, was später die Studentenbewegung tut und fordert. Oder der 22-jährige Rio, dem die Liebe als Grundgedanke und Lebenssinn wichtiger ist als politische Definition und der doch zwischen all dem irgendwie festhängt, der frustriert ist, wenn Studenten bei Konzerten von Tonsteine Scherben im Anschluss an Lieder wie Komm Schlaf bei mir auf einmal Diskussionen vom Zaun brechen wollen und fragen, könnt ihr mir mal den politischen Inhalt von dem Lied erklären? Und das ist also so ein großer Bruch war der Schritt zur Solokarriere dann in der Eigenwahrnehmung anscheinend ohnehin nicht, zumal auch Tonsteine Scherben ja in ihren 15 Jahren ständig Wechsel in der Besetzung und Veränderungen anderer Art durchlebt hatten und am Ende auf einem riesigen Schuldenberg saßen, unter anderem zu dessen Tilgung Rio ganz pragmatisch bei einer großen Plattenfirma unterschrieb und gleich zu Beginn auch die nötigen und großen Erfolge hatte. Aber auch in diesen Kontext, in dieses System, passt er irgendwie auf Dauer nicht so richtig rein. Und diese Suche nach dem richtigen Platz auf dieser Welt ist so ein bisschen der rote Faden, der sich das durch das Leben und auch durch dieses Buch zieht.
Zumindest in der Musik scheint er seinen Platz gefunden zu haben. Halt dich an deiner Liebe fest. Rio Reiser, von seinem Bruder Gerd Möbius geschrieben, ist erschienen im Aufbauverlag, hat knapp 350 Seiten und kostet 22,95 €. Dankeschön, Thorsten. Und wir hören natürlich Musik.
Was denn eigentlich?
Von Rio Reiser nach Hause, einverstanden?
Von wann? Von was ist das?
Das ist dann
ich kann
von,
das noch nicht sagen.
Das ist von
was bist du jetzt hier? Das ist ja unfassbar, die Frau.
Was hören wir?
Vom Album Durch die Wand.
Durch die Wand heißt das Album.
Okay.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Im September kam Dr. Grom, der in Handelsangelegenheiten nach Moskau gereist war, nach Kolokolamsk zurück. Er hinkte und ließ sich ganz gegen seine Gewohnheit in einer Droschke vom Bahnhof nach Hause fahren. Sonst war der Doktor diesen Weg immer zu Fuß gegangen. Bürgerin Grom wunderte sich darüber sehr. Als sie dann auf dem linken Schuh ihres Mannes den Abdruck eines Autoreifens erblickte, wuchs ihre Verwunderung noch.
»Ich bin von einem Auto überfahren worden«, verkündete Dr. Grom freudestrahlend. »Und dann bin ich vor Gericht gegangen.«
So beginnt eine der Geschichten von Ilf und Petrov, einem Autorenduo, das dem sowjetischen Bürokraten- und Kleinbürgertum der 30er Jahre mit Komik und böser Ironie begegnete. Kolokolamsk und andere unglaubliche Geschichten ist jetzt erstmals in deutscher Übersetzung erschienen. Pieke Biermann hat das Buch gelesen und ist jetzt bei den Literaturagenten.
Hallo Pieke.
Tag Pieke. Abend.
Tag ihr.
Abend. Die beiden, also Ilja Ilf und Jewgeni Petrov, die gelten ja in Russland als Kult. Hattest du schon mal vor diesem Buch von den beiden gehört?
Ja, hatte ich. Die sind vor allen Dingen Stichwortgeber. Die haben Sprichwörter gemacht, die
so
nicht wirklich wurden. Ja, ja.
Ja.
Die beiden Romane sind relativ bekannt, auch in Deutschland. Die 12 Stühle und das Goldene Kalb, das mit dem wunderbaren Ostap Bender um den Schlitzohr-Hochstapler Kleinkriminellen rum, die sind auch schon sehr schön. Dieses kannte ich natürlich noch nicht, aber ich bin ganz happy, wie das gemacht worden ist. Das Zitat übrigens, was wir gehört haben vom Anfang, der Hintergrund ist Versicherungsbetrug. Also die Bürger, das ist ein Kolokolamska, dieser Dr. Grom. Der hat jetzt den Trick raus, man schmeißt sich vor ein Auto und kassiert dann die Versicherungssumme.
Ah,
deswegen geht er vor Gericht.
Okay.
Mich hat das zum Beispiel an Neapel 70er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnert. Da wurde das auch systematisch betrieben. Wir legen unsere tote Oma vors Auto und dann kommt ein deutscher Tourist und der hat keine Ahnung und wir kassieren die Versicherungssumme.
Ja.
Herrlich.
Ilf und Petrov, das waren Zeitgenossen von Michail Bulgakov, dem wir unter anderem ja diesen tollen Roman Meister und Margarita zu verdanken haben.
Ja.
Und dieses Groteske, dieses Kafkaeske, das scheint ja hier ganz genauso bestimmt zu sein. Oder ist das jetzt hier wirklich vielleicht ein Ausschnitt, der nicht repräsentativ ist?
Also, doch, der ist sehr repräsentativ, aber grotesk ist auch ein richtiges Stichwort. Kafkaesk manchmal. Mhm. Kommt drauf an, wer jeweils da Protagonisten sind. Die beiden sind Satiriker, richtig. Die schreiben Geschichten so aus dem Leben gegriffen. Die wurden auch tatsächlich in Zeitungen. Also das ist eine Sammlung von 4 jeweils Feuilleton oder Glossen oder Satirensammlungen jeweils. Ne? In den Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre. Also veröffentlicht in einer Zeit, als es gerade noch so nicht ganz lebensgefährlich war. Mhm. Also bevor Stalin mit seiner Tschistka und so weiter anfing. Da konnte man noch durch den Kakao ziehen, was die neue ökonomische Politik so alles machte und auch die Propaganda und so weiter. Also es geht um, ich würde das eher Schildbürgerstreiche in mancher Hinsicht nennen, nur dass die Schildbürger, also zum Beispiel von Kolokolamsk aus dem Titel, nicht mit ihrer Dummheit sozusagen Schindluder treiben oder Profite machen, sondern mit einer unglaublich genau beobachteten, widerlichen Abergläubigkeit.
Aha.
Also die glauben ja an jeden Mist, je irrealer der ist, desto gläubiger, dass eine Sintflut kommt, bauen sie eine Arche. So ein Schwachsinn, ja? Und es geht natürlich immer alles schief. Dann ist immer der andere, also jemand Fremdes schuld, gerne ein Ausländer,
okay.
Erinnert einen so ein bisschen an die Russland heute. Dann sind sie bürokratisch träge, lethargisch. Im Grunde so ein bisschen leiden die meisten von den Figuren, die hier beschrieben werden, auch im Wachsfigurenkabinett, das ist eine andere Sammlung von den Idioten, so ein bisschen an der Oblomovitis, würde ich das nennen. Also die sind, wie der Goncharow'sche Held eben, die sind völlig träge und suchen, also die arbeiten gar nicht gerne und suchen immer Ausflüchte, um das nicht zu tun und geben dann immer jemand anderem die Schuld. Und das passt andererseits aber auch dann wieder ein bisschen in diese Propaganda-Ecke von diese überflüssigen Menschen, die sind jetzt zwar nicht mehr Adel, aber Kleinbürger und so. Also das ist sehr, sehr zweischneidig und sehr balanciert, was die machen.
Du hast schon gesagt, dass also diese Zensur, der sind sie noch nicht wirklich anheimgefallen,
nee.
Aber es ähnelt natürlich so schon so ein bisschen am Charakter, auch den Bulgakov-Geschichten.
Ja, ja, ja.
Ne? Und also diese grotesken Typen, ja, die eben tatsächlich sehr realistisch waren. Hast du da in dem Buch so Lieblingsgeschichten? Du hast ja jetzt schon so ein paar.
Also Bulgakov ist gemeiner. Die
er ist gemeiner.
Sind freundlicher.
Die sind ja also auch nach Amerika geschickt worden zum Beispiel.
Ja, die durften 2 Jahre nach Amerika und kamen dann irgendwie 36 zurück und da war dann auch ziemlich Ende mit Scherz und Frohsinn so weiter. Und einer ist dann auch bald gestorben, eine von beiden Ilf und der andere ist noch ein bisschen älter geworden. Ich habe nicht. Eine Lieblingsgeschichte ist ganz schwer, weil die meisten Geschichten sind einfach grandios gut. Ich habe, würde sagen, eine Geschichte, auf die ich gut verzichten hätte können. Und die heißt Ein gefühlloser Klotz. Da ist überhaupt nichts mehr komisch dran. Die ist auch schon von 1934. Also es ist ganz wichtig, von wann die Geschichten sind. Die ist überhaupt nicht komisch, die ist nicht satirisch, die ist einfach wie so ein pädagogisch-didaktischer, sei aber bitte ein guter, braver Sowjetmensch. Aha. Also ich finde, das hätte man auch lassen können. Und wenn wir schon mal beim Meckern sind, ich hätte mir gewünscht, dass der Übersetzer ein bisschen mehr angibt, vielleicht mit einem Glossar oder so. Ja. Weil das ein Prinzip von den beiden ist grandios gut sprechende Namen. Die Leute haben Namen, da schmeißt man sich weg. Die Institutionen haben Namen, die Orte haben Namen. Das ist so komisch. Und man weiß das als Mensch, der nicht fließend Russisch spricht, man weiß das nicht unbedingt. Manchmal erklärt sich's. Zwei Protagonisten heißen Satanjuk und Fanatjuk. Die haben natürlich die Sataniker und die Fanatiker auf ihrer Seite. Das erklärt sich sofort. Ja. Aber so richtig russische Namen hätte ich mir gewünscht, wäre schön gewesen.
Pieke, du hast das Buch ja mitgebracht.
Ja.
Und das ist erschienen in dieser ja ohnehin immer tollen anderen Bibliothek. Ja. Aber dieses ist nochmal extra schön. In so einem Schuber mit im Grunde so avantgarde-typischen Grafiken. Ja. So eine, sieht aus wie bei Escher so ein bisschen. Ganz tolle Typo, so ein ganz schöner Leinenband mit Prägung. Wurde, glaube ich, auch gerade von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet für eines der schönsten Bücher des Jahres 2016.
Absolut zu Recht.
Ja. Oftmals, ja.
Ja. Dieses Buch haben diesmal gestaltet. Andere Bibliothek lässt ja immer von verschiedenen Leuten gestalten. Mhm. Auch, ne? Die sind ja berühmt dafür, dass die so schöne gestaltete Bücher haben. Dieses ist von Druzhba Panko gestaltet. Das ist ein Künstlerpaar. Also die arbeiten zusammen. Volker Schlecht und Alexander Kalina, die machen wunderschöne Bücher überhaupt. Da kenne ich schon mehrere davon. Richtig klasse. Und dieses ist natürlich die, und Stefanisco übrigens ist der dritte, der mitgemacht hat. Den wollen wir ja auch nicht vergessen. Dieses Buch hat natürlich auch die Farbe der roten Fahne.
Das ist
sicher auch kein Zufall. Und die Typografie ist wunderbar. Also wie das auf, das kann man jetzt alles gar nicht im Einzelnen.
Da könnten wir jetzt noch eine Extrasendung machen.
Ja, das machen wir nächstes Mal weiter.
Pieke Biermann über Kolokolamsk und andere unglaubliche Geschichten, übersetzt von Helmut Ettinger, erschien im Verlag Die Andere Bibliothek in dieser unfassbar tollen Ausgabe. 344 Seiten kosten 42 Euro. Dankeschön, Pieke.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
In dieser Woche haben wir ein besonders schön böses Buch ausgesetzt. Kleiner Mord zwischendurch heißt das Werk, das wir in 20-facher Ausfertigung an strategisch günstigen Punkten in Berlin und Brandenburg ausgesetzt haben. Und zwar vorne wieder mit diesem Aufkleber drauf. Achtung, nehmen Sie mich mit. Ich bin ein ausgesetztes Buch, steht da. Und dann auf der ersten Seite gibt es immer den Aufruf, uns hier in der Sendung aufzurufen, uns anzurufen, die Parole zu sagen. Und dafür dann auch ein tolles Buchpaket zu gewinnen.
Richtig.
Und genau so hat es Jürgen gemacht.
Hallo, Hallo. Jürgen.
Hallo, guten Abend.
Jürgen, wie heißt denn die Parole in diesem Fall?
Die Parole heißt am Pilzsüppchen gestorben.
Schön, ermutigend. Wo hast du es gefunden?
Das habe ich bei der Commerzbank in Steglitz gefunden.
Schon wieder.
Das ist nicht zu fassen.
Diese Commerzbank in Steglitz.
Also vor allem dieses Steglitz.
Verrückt. Du müsstest jetzt unsere Redakteurin vor der Tür sehen, weil die verteilt die immer in Steglitz und tanzt gerade so ein bisschen so eine, was ist das eigentlich, was sie da tanzt? Egal.
Es handelt sich also um das Büchlein Kleiner Mord zwischendurch, Stories, Mitra Devi, glaube ich, heißt.
Genau.
Ja? Bist du, Rabenschwarze Kurzkrimis, bist du Krimi-Fan?
Ich bin eher ein Fan davon, hier von Cody McFadden, Tess Gerritsen und Mo Hader.
Ach, die?
Ja, so ein bisschen, naja.
Keine Ahnung.
Ich sag mal, so ein bisschen schlimmer.
So ein bisschen schlimmer?
Was heißt ein bisschen schlimmer? Das musst du jetzt schon mal ein bisschen erklären.
Na, das sind Kriminalfälle.
So mit Hackebeil?
So Splatter-Zeugs.
Ja, Splatter nicht in dem Sinne, aber da geht's doch ziemlich handfest zu. Und diese Sachen, die faszinieren mich, weil sie so toll, so spannend geschrieben sind.
Kein Nachahmungstäter.
Nein, ich bin kein Nachahmungstäter.
Du meinst auch handwerklich, ja?
Ich bin auch nicht psychisch krank, alles in Ordnung. Ja.
Sehr schön.
Ja, also in diesem Fall ist es ja, ich möchte sagen, geht es ein bisschen, sagen wir doch, subtiler zu. Also das ist hier schon eher zum Gruseln. Märchen. Das sind ja hier Kurzgeschichten, aber die sind schon auch in erster Linie, glaube ich, sehr, sehr hintersinnig und mit großem Sinn für Rache und für Gemeinheiten. Also ich fand zum Beispiel sehr, sehr schön diese Geschichte von Henry und Ida. Die sind irgendwie so extrem langweilig miteinander verheiratet und im Briefkasten türmen sich die Rechnungen und dann kommt ihnen irgendwann so die Idee, oh, man könnte doch verschwinden vorübergehend und dann eben die Versicherungsprämie abkassieren. Und dann, findet die Ida die Idee auch ganz gut, aber hat so diesen Gedanken, das wäre doch hübscher, wenn der Henry für immer verschwinden würde. Also so, ist so ein typischer Plot. Das sind im Grunde so Best-of-Geschichten von dieser Schweizer Autorin, Künstlerin, Journalistin Mitra Devi, die eben sehr, sehr erfolgreiche Krimis veröffentlicht hat. Und das ist sozusagen so ein Best-of, so in der Art. Genau, also Jürgen, wir würden dir dann sowas zusammenschnüren, so ein Paket mit einerseits den schönsten Büchern aus dieser Sendung, nämlich zum Beispiel Jan Martell, Die hohen Berge Portugals, Rilkes, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Berigge als Hörbuch, dann Knapp der Tote, der nicht sterben konnte, und wir packen dir nochmal so ein paar richtig böse Schinken dazu.
Der Tote, der nicht sterben könnte, könnte dir gefallen. Das ist, glaube ich, das ist auch ein bisschen eklig, auch gruselig.
Hört sich gut an.
Ansonsten gucken wir, was wir noch Schönes für dich finden. Okay, Jürgen?
Ja, ich bedanke mich bei dir. Ja, da freue ich mich. Ich habe mich erst gar nicht getraut, das Buch mitzunehmen. Ich denke, steht ja groß drauf. Ne?
Alles richtig gemacht. Kleiner Mord zwischendurch. Heißt dieses Buch von Mitra Devi, ist im Unionsverlag erschienen mit einer sehr schönen Hardcover-Ausgabe. Leineneinband und alles drum und dran. 192 Seiten, kosten 19 Euro. Jürgen, tausend Dank dir, dass du angerufen hast.
Mach's gut.
Ja, tschüss. Ich danke euch.
Ciao, bye-bye.
Tonsteine Scherben in den 80er Jahren sang, das war Jahrzehnte zuvor schon das große Thema des französischen Philosophen Jean-Paul Sartre. Die menschliche Freiheit. Während des Zweiten Weltkriegs unterstützte er die Résistance. In den 60er Jahren war er eine der wichtigen kritischen Stimmen Europas. Mathilde Ramadier und Anaïs Depomier erzählen jetzt in einer Graphic Novel von den wichtigsten Ideen und Stationen des Begründers des Existenzialismus. Sartre heißt der Band und Mathilde Ramadier ist jetzt live zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Hallo Mathilde.
Da ist sie. Super.
Hallo.
Ja, warum Sartre? Also in Frankreich ist das natürlich so ein echter Säulenheiliger, viel mehr als bei uns. Und als der 1980 starb, da gab es ja, ich weiß nicht, eine unglaublich eindrucksvolle Prozession durch die Pariser Innenstadt mit, ich glaube, 50.000 Menschen, die seinen Sarg also begleitet haben. Ein echt eindrucksvolles Bild. Du warst erst 7 Jahre alt, beziehungsweise 7 Jahre nach seinem Tod bist du erst auf die Welt gekommen.
Genau.
Wie bist du dann auf Sartre gestoßen?
Ich denke, dass Sartre immer noch aktuell ist. Und wie viele andere Franzosen habe ich Sartre im Gymnasium schon gelesen. Also die Wörter erstmal. Und dann habe ich Sartre studiert an der Uni für meinen Master in Philosophie. Also es gibt natürlich viele neue Philosophen danach, aber Sartre ist noch ein Monument in Frankreich.
Nun ist das ja eine Graphic Novel. Das heißt, du hast das Buch zusammen mit einer guten Freundin herausgegeben, Anaïs Depomier. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Wie habt ihr da zusammen aber gearbeitet? Also hast du den Text geliefert und hast gesagt, illustrier das mal, oder wie habt ihr euch das aufgeteilt?
Genau. Also erstmal hatte ich die Idee, in 2012 ein Graphic Novel über ihn zu machen, und sie hat eine Schule für Graphic Novel gemacht. Also sie war schon Zeichnerin, und ich habe erstmal ein Szenario kurz gefasst, also ein Synopsis sozusagen. Und wir haben das Projekt an verschiedenen Verlagen geschickt. Und ja, ich habe danach erstmal das Szenario geschrieben. Das ist ungefähr 50, 60 Seiten auf Word. Mhm. Und das ist genau wie für einen Film. Also das ist auch technisch. Da sind auch die Dialogen und alles dabei. Und dann hat sie angefangen zu zeichnen und hat mir jedes Mal gezeigt, was sie gemacht hat.
Mhm. Jetzt ist das ja nicht so ein typisches Sartre für Dummies, so ein Sartre für Anfänger. Es ist aber auch kein Buch für totale Spezialisten. Es ist irgendwas dazwischen. Also was war dir wichtig? Welche Ideen, welche Geschichte wolltest du erzählen?
Mein Ziel war, ein Buch für jeder zu machen. Und das heißt, etwas, das für die Spezialisten bringen kann, über das Leben von Sartre und für die Anfänger vielleicht die Lust mitzubringen, weiter Sartre zu lesen.
Mhm. Jetzt ist der erste Teil mit diesem schönen Zitat übertitelt Gehorsam hat man mir nicht beigebracht. Da lernen wir Sartre also als kleines Kind kennen und auch diese ja sehr liberale Familie, so einen ganz tollen, starken Großvater. Und wir erleben diesen ja kleingewachsenen, sehr stark schielenden jungen Mann, der sich schon ganz früh auch so durch Geschicklichkeit und so eine gewisse Schlitzohrigkeit bei seinen elitären Mitschülern behauptet, ganz wichtige Freundschaften schließt. Wo holt dieser Junge, der ja eigentlich so erstmal allen Grund gehabt hätte, Komplexe zu entwickeln, wo holt er diese Stärke her von Anfang an?
Von dem Opa erstmal. Mhm. Der Opa war der Vaterfigur für ihn. Der Vater war schon sehr früh gestorben und der Opa war schon ein Intellektueller. Er war Deutschlehrer und hat ihn die Lust zu lesen gegeben. Und die Mutter war die ein bisschen die Weichfigur. Also sie hat die Kunst mitgebracht und die Sensibilität. Und Sartre hat sehr früh verstanden, dass seine Kräfte waren nur mit dem Intellektuell, also mit dem Intellekt, ja. Mhm.
Nun kann man ja Jean-Paul Sartre kaum erzählen, also wenn man über ihn spricht, ohne seine Frau, ja, Simone de Beauvoir. Hattest du dich mit ihr auch schon lange vor ihm beschäftigt oder parallel oder was?
Wie? Also parallel, leider habe ich Simone de Beauvoir danach entdeckt, ja. Und ich mag sie viel mehr heute.
Warum?
Weil sie eine richtige Philosophin war. Und
ehrlich? Naja, er war nur ein Existenzialist.
sie war viel mehr Avantgarde und hat etwas großartig für Feminismus schon in 45 gemacht.
Jetzt hatten wir vor einigen Jahren ja den 100. Geburtstag von Camus zu feiern und da ging es ja auch viel immer darüber, warum die sich dann eigentlich letzten Endes zerstritten haben. Wie ist denn deine These? Was ist da vorgefallen?
Also offiziell ist es eine Philosophie-These, weil Camus nie richtig Existenzialist war, aber meine These, das ist ein Frauenproblem. Sie haben, wie immer, ja. Sie haben beides an einer Frau verliebt, eine Schauspielerin, und Camus war viel mehr erfolgreicher als Sartre und Sartre war einfach sehr neidig.
Nun bist du ja schon wieder in einem anderen Film, ne? Du beschäftigst dich schon wieder mit dem nächsten Philosophen, mit einem Norweger.
Genau.
Und zwar Arne Næss.
Genau. Ich hatte noch nie von dem gehört.
Ich auch nicht,
wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und es hat mich von Anfang an total fasziniert. Vielleicht kannst du doch noch mal ganz kurz schildern, was das für ein Typ ist. Also Norweger, aber hierzulande faktisch unbekannt, oder?
Ja, leider ist er in Deutschland und in Frankreich unbekannt. Er ist aber eine große Star in Skandinavien und in Norwegen vor allem. Er ist vor 7 Jahren gestorben. Er war fast 100 Jahre alt, hat sozusagen den ganzen Jahrhundert gelebt, war Psychoanalyst erstmal in Wien und dann hat in Berkeley Erfahrungen mit Psychologie gemacht und dann war er ein engagierter Ökologist, also ein
Ökologe,
ja, hat für Greenpeace gearbeitet und hat seine eigene Theorie für Ökologie entwickelt, die Deep Ecology.
Das, diesen Mann werden wir in Deutschland zum Durchbruch verhelfen, Mathilde und wir. Jetzt aber erstmal Sartre. Die gleichnamige Graphic Novel ist bei Egmont erschienen, hat 160 Seiten, kostet knapp 25 Euro. Mathilde Ramadier, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ist ja gerade Fußball-EM, da sind Lesungen und ähnliche literarische Begängnisse ja rar gesät. Aber nächsten Sonntagvormittag könnte man zum Beispiel in den Prater gehen und sich von Anna und Nelly Thalbach die Geschichte vom Katzenhaus vorlesen lassen. In diesem Märchen von Samuel Marschak geht es um die adlige und ziemlich eingebildete Katze Koschka, die ihren hochherrschaftlichen Kumpels ihr tolles Haus zeigt, aber die beiden kleinen Waisenkatzen nicht reinlassen will. Aber dann fackelt die Bude ab und dann hat sie den Salat und man wird sehen, wie es weitergeht. Das Katzenhaus von Samuel Marschak am nächsten Sonntag um 11 Uhr im Prater in der Kastanienallee.
folgt, etwas für Leute, die lieber digital lesen als analog. Am nächsten Wochenende findet nämlich in Berlin das erste E-Book-Festival statt. Bei diesem zweitägigen sogenannten Barcamp treffen sich Autoren und Macher der deutschsprachigen E-Book-Szene, um über Inhalt, Form und vor allem die Zukunft des digitalen Lesens zu reden. Und es wird natürlich auch gelesen, das erste E-Book-Festival am 25. und 26. Juni in der Colonia Nova. Das ist in der Thiemannstraße 1 in Neukölln.
Und schließlich noch unsere Bücherliste, die sortiert sich in dieser Woche wie folgt. Auf Platz 3 der wunderbare Roman des Norwegers Lars Mytting, Die Birken wissen's noch, den neulich hier auch Jakob Hein vorgestellt hat. Auf Platz 2 Eine treue Frau von Jane Gardam und auf 1, wie in der letzten Woche auch schon, Benedikt Wells Vom Ende der Einsamkeit. Neu in dieser Woche der Roman Letzter Bus nach Coffeeville von J. Paul Henderson. Darin erzählt der Engländer von drei erst jungen und dann ziemlich alten Freunden, die in ihrem klapprigen alten Bus eine letzte Reise quer durch die USA machen. Alzheimer reist mit und bald bekommen sie auch noch Gesellschaft von anderen merkwürdigen Leuten. Mehr zu diesem Buch erfahren Sie morgen um 17.10 Uhr hier in Ihrem Radioapparat.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, wir sagen Adieu und hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau.
Tschüss.
Schönen Abend wünschen.
Alles gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.